Liebe Schwestern und Brüder, ein Wort zu mir, Robert Kleine. Vor 25 Jahren bin ich im Kölner Dom zum Priester geweiht worden und seit 2012 bin ich Domdechant in Köln und Stadtdechant. Und über diese Funktion habe ich Ihren Pastor und den Stadtdechanten von Münster kennengelernt und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde zu den diesjährigen Fastenpredigten. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. So habe ich diese Predigt überschrieben. Jesus sagt das im Matthäusevangelium, er verlangt Klarheit, Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Und dem müssen wir uns als Christinnen und Christen stellen, auch wenn es Widerspruch gibt oder Ärger droht. Verwunderung. Manchmal muss man auch den Finger in die Wunde legen. Manche sagen dann, es würde Salz in die Wunde gestreut, aber das macht man ja nicht, damit es dem anderen noch mehr wehtut, sondern Salz in der Wunde heilt, damit es nicht eitert, sich nicht entzündet, zunächst einmal schmerzhaft, am Ende aber heilend. Und so ist es sicherlich auch mit der Wahrheit. Ich frage mal ganz direkt, haben Sie heute immer die Wahrheit gesagt? Sicherlich werden Sie instinktiv mit Ja antworten und dabei vielleicht direkt auch lügen. Studien zufolge lügen wir etwa 200 Mal am Tag. Auch wir Christen sicher nicht oder vielleicht doch. Fängt ja damit an, wenn es mir gar nicht gut geht und einer mich fragt, wie geht's dir? Und ich sage, gut, damit er nicht nachfragt, damit ich meine Ruhe habe. Wie oft haben Sie der Verkäuferin im Supermarkt schon einen schönen Tag gewünscht, obwohl Sie insgesamt der Ansicht waren, noch nie eine inkompetentere Verkäuferin erlebt zu haben? Und dann eben dieses, wie geht's, gut? Weil wir wissen, dass unser Gegenüber diese Antwort auch erwartet. Wir nennen das manchmal dann Höflichkeitsfloskeln. Die darf man doch nicht so auf die Waage legen. Natürlich, aber auch sonst haben wir manchmal vielleicht einen etwas laxen Umgang mit der Wahrheit, da nehme ich mich nicht aus. Wenn wir eigentlich etwas Unangenehmes machen sollten und sei es nur den Mülleimer runterbringen, und wir werden dann gefragt, warum hast du es denn nicht gemacht? Ich habe es vergessen. Vielleicht hatten wir aber einfach keine Lust. Also, das sind alles alltägliche Unwahrheiten, aber es sind Unwahrheiten. Wie stand eigentlich Jesus zum Thema Lügen? Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles andere ist vom Übel. Eigentlich wendet sich Jesus in diesem Text gegen das Schwören. Er spricht das Problem an, dass Menschen oft sehr viele Worte machen, um andere von ihrer Wahrhaftigkeit zu überzeugen. Das beginnt ja schon in der Kindheit. Wir versprechen hoch und heilig, das Zimmer aufzuräumen und schwören, dass wir das nicht waren, wenn da irgendwo eine kaputte Tasse liegt. Und dann am Ende kommt heraus, dass wir es doch waren. Wir machen dann die Erfahrung, dass das Gewissen dann irgendwie erleichtert ist, wenn es doch rausgekommen ist. Und Jesus rät uns, keine großen Worte zu machen, damit andere uns Glauben schenken, sondern einfach klipp und klar die Wahrheit zu sagen. Denn wenn wir es uns zur Angewohnheit machen, die Wahrheit zu sagen, braucht es keine vielen Worte mehr. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Denn dann erleben die Menschen in meinem Umfeld, dass sie sich auf mich verlassen können, dass ich vertrauenswürdig bin. Ehrlichkeit macht wahre Beziehungen erst möglich. Wir kennen das, wenn einer öfter die Unwahrheit sagt, dann glaubt man ihm nicht. Naja, ob der gerade jetzt die Wahrheit sagt. Aber mit der Wahrheit ist das ja so etwas. Nicht, wenn es um den Mülleimer geht oder um die kaputte Tasse. Es gibt ja auch die Frage, ob ich denn immer die Wahrheit sagen muss. Einer guten Freundin ins Gesicht zu sagen, die Frisur, nach der sie mich fragt, sie ist schrecklich. Das Kleid finde ich geschmacklos. Den Blumenstrauß nicht schön. Das könnte doch den anderen kränken und die Beziehung unnötig belasten. Da sage ich dann lieber nicht die direkte Wahrheit, sondern schön oder interessant oder sieht gut aus. Aber es geht ja noch weiter. Wie ist das mit dem Arzt? Der weiß, dass der andere sterbenskrank ist. Muss er das sagen? Darf er das sagen? Darf er noch lügen? Ja, wir haben noch Hoffnung. Wir schaffen das noch. Sie können die Krankheit überwinden. Natürlich sollen wir nicht dem anderen nach dem Mund reden und die Wahrheit verdrehen. Jesus hat sich nie gescheut, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unbequem war. Aber er ist genauso wenig mit ihr hausieren gegangen. Bei ihm waren Wahrheit und Liebe untrennbar verbunden, und das wünsche ich mir und das wünschen wir uns wohl auch für unser Leben. Und da gibt es dann ja manche Notlüge, so nennen wir das dann ja. Und da stellt sich dann die Frage, schütze ich mich selbst oder mein Ego oder mein Gegenüber? Wenn es dann nur um mich geht, gilt es manchmal, den eigenen Stolz zu überwinden. Es geht mir nicht gut, aber danke der Nachfrage. Wenn einer fragt, wie geht's? Natürlich mag dann das Gegenüber überrascht reagieren, aber letztlich kann eine solche Ehrlichkeit auch befreiend empfunden werden. Tja, die Wahrheit. Wenn wir jetzt von uns selber wegschauen, das tun wir ja sehr schnell und sehr gerne, dann gibt es so Aussagen wie, Politiker lügen doch so oft. Und in der Wirtschaft, wie oft wird da gelogen? Denken wir an den Dieselabgasskandal. Oder es gibt Leute, wo man sagt, die verbreiten Nachrichten, die nicht wahr sind. Wir kennen das schon, Fake News. Ich denke, jedem fällt etwas ein im alltäglichen Leben, wo man es selber mit der Wahrheit nicht so genau nimmt oder wo man spürt, da ist jemand, der lügt, auch um Profit daraus zu erzielen. Es gibt ein Lied der Prinzen, eine Gruppe vor 20, 30 Jahren, die hat ein Lied gesungen, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Das führte das vielleicht vor Augen. Und da wird einem dann vom christlichen, vom ethischen Standpunkt her bewusst, wie wichtig es ist, eben die Wahrheit zu sagen und kein Schwein zu sein. Da geht es um Moral. Liebe Schwestern und Brüder, können wir sagen, was ist denn Wahrheit? Ich vermute, dass dieser Begriff eigentlich gar nicht so richtig im Trend liegt. Wahrheit, das klingt so absolut nach Abgrenzung. Wir haben die richtige Meinung, wir wissen, was wahr ist. Nach Schwarz-Weiß-Schema klingt das nach richtig und falsch. Aber wir müssen den Begriff einmal logisch definieren. Wahrheit ist das, was ein Faktum ist. Wahrheit ist das, was tatsächlich geschehen ist, was man gut und plausibel durch logische Argumente erklären kann. Und diese Wahrheit sieht in unserer komplexen Welt manchmal sehr differenziert aus. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die Wahrheit zu erkennen und das ist sicherlich eine große Herausforderung in unserer Zeit. Wie eben schon erwähnt, da werden viele Fake News in die Welt gesetzt, Falsches in die Welt gesetzt. Und noch schwieriger wird es in Diskussionen, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich Recht habe und meine Meinung zur Wahrheit erhebe. Und wenn der andere dann sagt, du kannst mir mit noch so vielen Argumenten kommen, ich glaube einfach, dass es so und nicht anders ist. Ich werde nicht darum herumkommen, mich dem zu stellen, selber klare Fakten zu nennen und für die Wahrheit einzustehen. Aber darüber hinaus hat die Frage, was ist wahr, auch einen geistlichen Bezug. Nicht nur, es geht um Fakten, stimmt das, was jemand behauptet oder sagt, lügt er nicht, nein. Für mich ist das doch eine andere Ebene. Als Christ frage ich mich, wie verhält es sich denn mit Gott und der Wahrheit? Wir werden in einigen Wochen die Passion wieder hören. Und da ist der Statthalter Pontius Pilatus. Jesus wird verhört. Und im 18. Kapitel des Johannesevangeliums sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, dann würde dafür gekämpft werden, dass ich nicht den Juden überantwortet würde, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann fragt Pilatus, bist du denn ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und der Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Für den Verfasser des Johannesevangeliums ist das klar. Die Wahrheit wird für ihn personifiziert. In Jesus Christus begegnet dir die Wahrheit Gottes. Das, was Jesus sagt, ist wahr. Er ist die fleischgewordene Wahrheit. Und deshalb gibt es so viele Worte im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist wahr. Ich bin das Leben. Das ist wahr. Ich bin der gute Hirt. Das ist wahr. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das ist wahr. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt im Christentum. Da geht es auch um etwas anderes als um Dogmen, um Glaubenswahrheit. Oder eine feste Glaubenslehre, die ich kenne und die mich absichert. Es geht eigentlich um etwas ganz Banales, eigentlich um das Fundament zwischen zwei Menschen, wenn sie in einer guten Beziehung sind. Es geht um Vertrauen. Wenn jemand sagt, das kannst du mir glauben, das ist wahr, dann möchte ich ihm gerne vertrauen. Und das Wort für Glauben, das Credere, das Credo, ich glaube, das kommt eigentlich von dem lateinischen cordare, sein Herz geben. Jemanden, dem ich vertraue, dem ich glaube, der zu mir wahrhaftig ist, der mich nicht belügt, der nicht trügt und täuscht, dem kann ich mein Herz anvertrauen. Dem traue ich etwas zu, dass er es gut mit mir meint. Dem kann ich auch etwas anvertrauen, am Ende sogar mein Leben. Tun das nicht Kinder ihren Eltern gegenüber oder Liebende einander anvertrauen, zutrauen, vertrauen? Das ist eine ganz andere Wahrheit als die, die auf wissenschaftlichen Fakten beruht. Es ist eine Wahrheit des Glaubens. Für mich ist das Wagnis des Glaubens etwas, was mit Wahrheit zu tun hat. Das Wagnis des Glaubens, wenn Menschen anfangen, diesem Jesus Christus zu vertrauen, in ihm die Wahrheit und das Leben zu sehen. Bei den allermeisten von uns wird das damals bei der Taufe gewesen sein. Da waren wir noch klein. Wir haben uns nicht freiwillig entschieden. Auch das gibt es, dass Erwachsene zum Glauben kommen und sich neu taufen lassen. Wir sind hineingewachsen. Und die Frage ist doch, können wir das, was wir als Evangelium hören, dass Gott einer ist, der der Schöpfer der Welt ist, der mich kennt, der mich bei meinem Namen kennt und ruft. Kann ich diesem Gott vertrauen? Glaube ich ihm? Glaube ich, dass er Mensch geworden ist in diesem Jesus von Nazareth, dass der die Wahrheit ist, die mein Leben wahr und hell und schön macht? Wahrheit, wir uns als Christen heißt, ja, ich vertraue darauf, dass es diesen Gott gibt. Ich vertraue darauf, dass er für mich da ist. Ich vertraue darauf, dass er mir all das Gute im Leben schenkt. Ich vertraue darauf, dass er auch in den schweren Zeiten mich nicht loslässt und an mir festhält. Für diesen Glauben möchte ich einstehen, für diese Wahrheit, für die Wahrheit, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und ein Abbild Gottes ist. Und dass jeder Mensch, arm oder reich, egal welche Hautfarbe, welche Nation er hat, ob er krank oder gesund ist, geboren oder ungeboren, dass jeder Mensch eine Würde hat, die ihm keiner nehmen kann. Dass alle Menschen gleich geliebt sind von Gott, das ist die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir davon überzeugt sind, dann ist es unser Auftrag, diese Wahrheit zu verkünden und für diese Wahrheit einzutreten. Das meint viel mehr als nicht zu lügen. Für diese Wahrheit, für die Wahrheit des Glaubens einzutreten, bedeutet, die Stimme zu erheben, wo andere Menschen von anderen nicht würdevoll behandelt werden. Wo diese Gleichheit der Menschen bestritten wird. Wo Menschen über andere urteilen und sie verurteilen. Die Wahrheit braucht keine großen Worte, aber sie braucht Konsequenz. Ich möchte nur einige Namen nennen, die uns in der großen Geschichte deutlich machen, was diese Wahrheit ist. Da ist der Jona, ein Prophet, der soll sagen, Ninive wird zerstört, zuerst läuft er weg, wird von einem Fisch verschlungen, ausgespien und dann macht er endlich das, was Gott ihm sagt, verkünde den Untergang. Er verkündet das. Er sagt die Wahrheit, ob gelegen oder ungelegen. Die Stadt wird untergehen, aber die Menschen in Ninive, sie fasten und Gott besinnt sich und zerstört die Stadt nicht. Johannes der Täufer sagt dem König, dass es nicht recht ist, die Frau seines Bruders als Frau zu nehmen. Dafür verliert er den Kopf. Er hält seinen Kopf hin für diese Wahrheit, für diese Überzeugung, ob gelegen oder ungelegen. Ich muss Ihnen nicht Kardinal von Galen vor Augen halten, der klar sagt, in einer Zeit einer menschenverachtenden Diktatur, was Sache ist. Und so viele andere, die durch die Geschichte hindurch aus ihrem Bewusstsein als Christinnen und Christen die Wahrheit ausgesprochen haben. Oftmals gegen Herrschende, trotz der Herrschenden. Und wenn wir sagen, man muss den Anfängen wehren, dann bedeutet das auch, dass nicht die Lüge, nicht die Unwahrheit Besitz ergreifen darf vom Denken der Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe die Aufgabe, in Köln als Stadtdechant immer wieder auch einen Neujahrsempfang zu halten. Und da werden dann Vertreter aus der Stadt eingeladen und aus den unterschiedlichen Kirchen. Und da ist es meine Aufgabe auch, die Wahrheit zu sagen. Das war dann sicherlich auch ein Punkt, wo wir mit zusammenkamen. Ich habe im Jahr 2015 gesagt, in unseren Tagen kommen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, Krieg, Terror, Verfolgung und Hunger zu uns. Es bedarf einer Kultur der Gastfreundschaft und des Willkommenheißens. Wir alle müssen gemeinsam denen entgegentreten, die in unserer Stadt populistisch und verleumderisch gegen Flüchtlinge und Migranten agieren. Und dann habe ich zitiert aus einem Buch zur Kirchengeschichte Kölns, da heißt es, die Bevölkerung Kölns war von jeher kirchlich gesinnt, wie es zumindest die Umschrift des ältesten Kölner Stadtsiegels formuliert, Heiliges Köln durch Gottes Gnade, der römischen Kirche treue Tochter, sind die Kölner immer noch drauf stolz. Aber das bedeutet dann ein Eintreten für die Wahrheit. Und habe ergänzt, nun seit der Gestaltung dieses Siegels sind Jahrhunderte vergangen, Reformation, Aufklärung, Säkularisation, zwei Weltkriege und Globalisierung haben nicht nur die Welt, sondern ganz konkret auch unsere Stadt Köln verändert und die Kirche in der Stadt. 40% der Kölnerinnen und Kölner sind römisch-katholisch, 60% der Stadtbevölkerung gehören einer christlichen Kirche an. Des Weiteren leben in unserer Stadt Männer und Frauen muslimischen und jüdischen Glaubens, Buddhisten, Hinduisten, Bahai, Angehörige vieler anderer Religionen und Bekenntnisse. Es ist eine plurale und bunte Gemeinschaft von Glaubenden, zu denen noch die hinzukommen, die sich als Agnostiker und Atheisten verstehen. Ich habe daran erinnert, dass 50 Jahre zuvor auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Erklärung zum Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen verabschiedet wurde. Und da heißt es, die Kirche verwirft jede Diskriminierung eines Menschen unter jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse und Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil das dem Geist Christi widerspricht. Das widerspricht der Wahrheit, die Christus verkündet hat. Und ich habe dann ergänzt, deshalb muss die Kirche auf der Seite derer stehen, die aufgrund ihres Glaubens ausgegrenzt und diffamiert werden, auch und gerade in Köln. Und wenn heute selbsternannte Patrioten meinen, dazu berufen zu sein, das Abendland zu retten und für sich in Anspruch nehmen, christliche Werte zu schützen, christliche Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Toleranz und Respekt, die werden ja gerade von Pegida und Kögida mit Füßen getreten. Christliche Werte verteidigt man nur, indem man selber danach handelt und nicht, indem man das Zeichen unseres Glaubens, wie auf einer Demonstration geschehen, das Kreuz schwarz-rot-gold anmalt. Das ist Blasphemie, denn es gibt kein deutsches Christentum. Im Glaubensbekenntnis der Christenheit bezeugen wir die katholische Kirche. Das ist nicht einschränkend als Konfession gemeint, sondern heißt, aus dem Griechischen übersetzt, allumfassend, weltumfassend. Und einer Pegida-Demonstration werden wir Christen daher immer als Opposition gegenüberstehen, weil sie dem Geist Christi widerspricht. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus eine Wahrhaftigkeit uns anempfiehlt, wenn die Wahrhaftigkeit für uns als Christen das Fundament ist, auf dem wir unseren Glauben leben, in der Beziehung zu all den Menschen um uns herum, natürlich dürfen und sollen wir auch das Evangelium verkünden und sollen schauen, ob Menschen zu uns kommen, dass die Kirche wachsen kann. Aber nie aufgrund von Verleumdung, von Unwahrhaftigkeit und Diskriminierung. Und deshalb bedeutet, genau wie damals bei Kardinal von Galen, es auch heute, die Stimme zu erheben, wenn es Menschen gibt, die die Menschenwürde anderer mit Füßen tragen. Da heißt es dann Verwunderung. Mancher staunt dann, wie kann man das denn sagen? Warum mischt sich denn da die Kirche ein? Die soll sich aus der Politik raushalten. Können wir aber nicht als Christen. Als Christen sind wir auch Salz der Erde, Licht der Welt. Wir sollen Sauerteig sein, damit das aufgemischt wird im positiven Sinne. Und das geht nicht, wenn wir uns zurückhalten. Also den Finger muss man auch in die Wunde legen, auch wenn das nicht jedem und jeder gefällt. Aber das bedeutet ja nicht nur bei anderen, wenn es um politische Organisationen oder Parteien geht, das betrifft auch die Kirche selbst. Ich muss Ihnen nichts zu dem sagen, was in den letzten Jahren geschehen ist. Als ich im Januar diesen Jahres meine Rede zu halten hatte, hat mich irgendwann Wut übermannt. Eigentlich ist Wut kein guter Lehrer. Aber ich habe gesagt, jetzt muss ich einmal etwas sagen. Und das möchte ich jetzt auch an das Ende stellen, weil es auch hier darum geht, manchmal muss man das sagen, was einen bewegt, ob gelegen oder ungelegen. Ich möchte nicht so vermessen sein und sagen, das ist die Wahrheit, die ich da kundgetan habe. Aber das ist eine Überzeugung, für die ich eintrete, meine Überzeugung. Letzter Abschnitt meiner Rede in diesem Jahr, im Januar gehalten. Wenn es um Vertrauen und Vertrauensverlust geht, muss ich natürlich noch ein Thema ansprechen. Zum Thema Missbrauch könnte ich viel sagen, weil mir das Ganze persönlich sehr nahe geht. Erlauben Sie mir, dass ich meine Sicht der Dinge pointiert formuliere, zumal ich aktuell mit Äußerungen der letzten Tage konfrontiert wurde. Jeder Missbrauch ist ein Verbrechen, muss auch so benannt werden und muss mit allen strafrechtlichen und kirchenrechtlichen Mitteln verfolgt und geahndet werden. Ich wünsche mir, dass Täter als solche klar benannt und im Rahmen des Möglichen bestraft werden und die Opfer zugleich als solche ernst genommen und in guter Weise begleitet werden. Und wenn ein römischer Kardinal die aufkommende Diskussion um Zölibat, kirchliche Sexualmoral und Priesterausbildung, die von der deutschen Bischöfe beauftragte Missbrauchsstudie ja explizit fordert, wenn er das, Zitat, als Missbrauch des Missbrauchs geißelt, halte ich das nicht zuletzt auch den Missbrauchsopfern gegenüber für untragbar. Und wenn ein anderer Kardinal in Rom behauptet, ein Zusammenhang zwischen Missbrauch und Homosexualität sei statistisch erwiesen, handelt es sich auch um eine Diffamierung, um vom eigentlichen Skandal abzulenken. Kardinal Wölki setzt in unserem Erzbischof und Bischof Genja auch in dem ihren auf Aufklärung ohne Ansehen der Person. Nur ein solcher Weg kann verlorenes Vertrauen, wenn überhaupt, mühsam wiederherstellen. Liebe Schwestern und Brüder, man muss auch den Finger in die eigene Wunde legen, in die Wunde der Kirche. Und es nützt nichts, beim Missbrauch zum Beispiel zu sagen, die Kirche, wir müssen uns entschuldigen, sie müssen sich für gar nichts entschuldigen. Die Täter müssen sich entschuldigen. Und die, die verschwiegen und vertuscht haben, das muss man benennen. Das gehört zur Wahrhaftigkeit, auch Fehler einzugestehen. Und dann gehört dazu, dass wir als Kirche nicht resignieren wegen dieser Verbrechen, die geschehen sind, sondern dass Sie alle und dass wir, da wo wir leben und arbeiten und miteinander Gottesdienst feiern und jetzt gemeinsam in dieser österlichen Bußzeit stehen, dass wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir brauchen eine Wahrhaftigkeit in unserer Kirche, die alles aufdeckt, die nichts verheimlicht, die alles offen anspricht, die Fehler ausmerzt, die Schuldige bestraft, die zugleich aber auch von der Vergebung spricht, die Christus selbst uns schenkt. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft höre ich persönlich von Leuten, die sagen, der Kirche kannst du nicht mehr glauben. Das sind die, die Wasser predigen und Wein trinken. Das ist doch alles ein verlorenes Pack. Nein, so ist es nicht. So bin ich jedenfalls, so versuche ich nicht zu sein. Und es geht darum, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir sagen, das tiefe Tal, durch das sicherlich auch die Kirche in diesen Monaten, vielleicht auch Jahren geht, hat vielleicht auch etwas Klärendes. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen den Finger in die Wunden legen, wir müssen das, was schmerzhaft ist, was falsch ist, was verbrecherisch ist, ausmerzen. Und dann müssen wir weiter dem folgen, der der gute Hirt ist, die Tür, durch die wir gehen, der das Licht der Welt ist. Er wird uns weiter begleiten, auch durch diese Phase hindurch, und er lädt uns ein und auch Sie ein. Bleiben Sie wahrhaftig. Sagen Sie die Wahrheit, treten Sie für das Evangelium ein, ob gelegen oder ungelegen. Dann kann auch die Kirche in unserer Zeit wieder eine Strahlkraft entwickeln, die sie mancherorts leider heute zu Recht nicht oder nicht mehr hat. Ich wünsche uns, dass aus der Verwundung der Kirche eine Selbstheilung geschieht. Das ist dann kein Wunder. sondern es ist dann von Gott gewollt und gemacht. Und dass wir vielleicht in einiger Zeit voll Verwunderung feststellen, wir haben es überwunden, jetzt können wir ausstrahlen, denn wir wissen, wir stehen ganz auf der Seite der Wahrheit, weil wir selber wahre und wahrhaftige Menschen sind und bleiben wollen.